weiß nicht, wo die überhaupt das Recht nehmen, sowas zu sagen. Ich kann diesen Scheißdreck nicht mehr hören.
Meinen Sie jetzt da genau?
Einfach diese Geschichte immer mit dem Tiefpunkt und nochmal einen Tiefpunkt, dann gibt's nochmal einen niedrigen Tiefpunkt. Ich kann diesen Scheißdreck nicht mehr hören.
Ihr hört Dieters Dojo, das habt ihr gerade eben im Intro gehört. Wenn wir uns nicht verrechnet haben, ist das hier Folge 26 von, naja, wir werden sehen, wie weit wir es schaffen. Ganz klassisch eine kurze Vorstellungsrunde. Mir gegenüber sitzt der liebe Klaus.
Ja, moin.
Und mein Name ist Baum. Ihr habt mit Sicherheit mitbekommen, es gibt gerade ein Frachtschiff. In welcher Schneise? Wie heißt die Schneise, Klaus?
Suezkanal.
Suezkanal. Der ist einfach ein bisschen, dieser Frachter steht einfach quer und deswegen ist heute der Dieter nicht da. Der ist nämlich vor Ort, um da so ein bisschen die Kuh vom Eis zu holen. Klaus, erzähl uns mal, was macht der Dieter da? Warum kann der Dieter nicht selber hier sein und uns erzählen, was er macht?
Ja, der Didi ist ja nebenberuflich noch Baggerfahrer und die müssen gerade im Suezkanal die von Evergreen das Schiff rausbuddeln und das Schiff ist ungefähr 400 Meter lang. Also es ist schon ein ganz schöner Brocken. Ich gehe da gleich auch nochmal ein bisschen drauf ein. Aber der Didi hat halt einfach den Job jetzt mit ein paar anderen Baggern, weil ihr habt vielleicht im Internet die Bilder gesehen, da ist bis jetzt erst nur einer am Start, so ein kleiner. Die brauchen Unterstützung da unten in Ägypten. Und die müssen jetzt einfach die Schneise breiter machen, damit die das Schiff drehen können. Also ich kann euch ja nur empfehlen, schaut mal im Internet ein, gebt hier Evergreen. Ich sage euch jetzt auch nochmal schnell, wie das Schiff genau heißt. Hat, glaube ich, auch so ein richtig. Schiffe haben immer geile Namen eigentlich. Also, das ist die. Ja, stark, dass ich jetzt da nicht direkt den. Das offen habe, aber. Das finde ich bestimmt ganz schnell.
Da sieht man auf jeden Fall wieder, dass wir absolut tiptop vorbereitete Profis sind.
Genau, Evergreen, ja. Evergiven, ne? Ach, wer kann sich solche schönen Namen ausdenken? Ist mit eins der größten Containerschiffe der Welt. Passen, ja, gefühlt unendlich Container drauf, ne? Also die ganz, alles, was aus Asien kommt, muss durch den Suezkanal durch. Mhm. Oder du musst halt um Afrika einmal drum fahren und das kostet dich ungefähr 10 Tage mehr. Uff. Und das ist ja in der heutigen Welt, wo alles direkt am nächsten Tag da sein soll, viel zu lang und auch so auch deutlich teurer. Und deswegen fahren die Schiffe halt auch durch den Suezkanal. Und der Suezkanal ist aber jetzt auch nicht so breit. Der ist auch ein bisschen, ich glaube, gut, die Ever Given ist jetzt ungefähr 400 breit, da also sage ich mal, ist der Suezkanal 370 breit. Also man kann sich da nicht so einfach querstellen und die großen Containerschiffe können da immer nur in kolonnenweise nacheinander durchfahren. Mhm. Und sobald sich halt ein Schiff aus dem Ruder läuft, steht die ganze Sache still in beide Richtungen. Und du hast es eben zu mir gesagt, bei ungefähr, oder ich glaube über 10% des Welthandels werden durch den Suezkanal abgehandelt und da stehen jetzt riesige Containerschiffe in Schlange, ne? Und warten darauf, dass es weitergeht. Und das heißt, das ist ja ein riesiger Rattenschwanz hinter, weil in den Häfen davor und dahinter kommen jetzt keine Schiffe mehr an und am Ende kommen alle Schiffe auf einmal ran. Jetzt geht der ganze Fahrplan, geht gerade komplett in den Sack, weil die wissen auch noch nicht, wann die das Schiff wieder rauskriegen. Und momentan hat man noch so das Gefühl, die sind ein bisschen hilflos, weil man nicht damit gerechnet hat, dass so eine Scheiße passieren kann. Ja. Also auf jeden Fall eine richtig krasse Nummer und wird in den Medien eigentlich jetzt noch so gar nicht hart behandelt, aber dadurch kann es sein, dass Lieferketten unterbrochen werden und vielleicht jetzt bald bei H&M keine T-Shirts mehr am Start sind, weil aus Bangladesch nicht genug geliefert wird.
Ja, da kann man verstehen, dass der Dieter da einfach zu busy ist, um hier beizuwohnen. Also ich meine, sonst, der war ja oft objekt, das hat man ja oft gehört, die Qualität, die Audioqualität vom Dieter hier im Podcast war aber oft eher mittelgut, sage ich mal, weil er oft irgendwie auf der Straße oder mit dem Headset da irgendwo unterwegs war. Aber jetzt muss er einfach voll konzentriert da rumgraben. Man sieht das auch daran, also sonst ist der Didi auch immer am Handy, regelmäßig lädt er irgendeine neue Insta-Story hoch und jetzt hat man aber seit irgendwie fast 24 Stunden überhaupt nichts mehr vom Didi auch bei Insta gehört. Also entweder ist ihm irgendwo unterwegs das Handy geklaut worden oder er ist wirklich richtig busy.
Ja, das Verrückte ist, der Kapitän des Schiffes scheint auch ein vielleicht ein Trinker zu sein oder Dieters Dojo-Hörer, weil das ist nicht das erste, nicht das erste Unglück, was ihm da passiert. Ja. Denn er ist schon mal im Hamburger Hafen, ist er schon mal in ein kleineres Schiff reingefahren. Also er hatte kleine Pechsträhne und das Schiff ist jetzt 2 Jahre alt. Kann man mal machen, ne? So 2 Unglücke und das jetzt eigentlich. Der Typ ist ganz schön am Sack, aber wir wissen ja noch gar nicht, was am Ende schuld ist. Ich habe auch gehört, es gab irgendwie einen Sandsturm.
Ja.
Also mal gucken.
Wir werden sehen, was
rauskommt am Ende.
Ich bin vor allem auch sehr gespannt, was der Didi nachher so erzählt, wenn er dann irgendwann mal wieder da ist. Vielleicht bringt er uns ja ein paar Souvenirs mit oder mal irgendwie ein Bier von da unten.
Ein bisschen Wüstensand meinst du?
Ja, genau.
Und jetzt hier ein bisschen die geografischen Kenntnisse. Es gibt ja, kennst du den zweiten wichtigen Kanal in der Welt?
Ich kenne mich überhaupt nicht. Ich hätte jetzt Panama-Kanal gesagt.
Richtig.
Ah, stark.
Oh, als ob wir es eingeübt hätten. Ja. Sehr gut, genau. Also Suezkanal, Panama-Kanal. Damit ihr mal ein bisschen was lernt, sind so die wichtigsten Kanäle, die wir haben.
Damit er nicht dumm stirbt, wie mein Physiklehrer mal gesagt hat.
Damit ihr nicht dumm stirbt, ja. Aber macht ja einfach auch Sinn, ne? So Kontinente, so schmale Kanäle.
Absolut.
Zu verbinden. Und wenn es nicht immer Naturschützer geben würde, die sagen, nee, jetzt mach das mal nicht breiter, dann wird
gäb's so Probleme,
wird sowas nicht, immer wieder passieren. Ja. Ne? Also die Leute, die immer dagegen protestieren, ne, damit da ein bisschen Wüste abgetragen wird. Ne? Leute, überlegt euch das mal.
Ja, gut, kommen wir jetzt von diesem kleinen Anfangsthema zu unserer Lieblingsrubrik. Und Klaus, du hast uns heute was Feines mitgebracht. Jetzt hast du gerade schon so viel geredet. Erzähl uns doch mal, was war deine Idee heute mit dem Bier, das du uns mitgebracht hast?
Ja, ich hatte am Wochenende einen Freund zu Besuch und habe, da wir beide gerne bayerisches Helles trinken, habe ich meine Kiste Helles gekauft und er hatte die gleiche, die hat auch eine Kiste Helles mitgebracht. Und so haben wir jetzt schöne 033 helle bayerische Biere am Start. Und ich hätte jetzt nicht beide auf einmal mitgebracht, aber mir ist aufgefallen, dass diese Biere einfach fast 1:1 gleich aussehen.
Ja.
Und ich habe gedacht, da kann man einfach mal eine schöne Gegenüberstellung machen.
Mhm.
Und wir können gleich vielleicht einen Sieger küren. Mal schauen, aber ich finde die zum Verwechseln ähnlich, ne?
Das ist richtig. Also ich hätte auch auf den ersten Blick, klar, wenn man genau hinguckt, dann sieht man sofort den Schritt, aber wenn man nur so ja unbeteiligt das im Augenwinkel sieht, würde ich sagen, da steht 4-mal die gleiche Flasche Bier.
Ja. Und hier ist ja jetzt auch der Kritikertest, da du warum ja nicht so der helle Fan bist.
Das ist richtig, ja.
Deswegen kann man da jetzt gleich direkt ganz tief in die Analyse gehen und mal schauen,
ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Wir versuchen jetzt mal die Biere hier aufzumachen mit diesem provisorischen Aufmacher. Ihr werdet jetzt wahrscheinlich ein Knacken, ein Knallen, ein Klimpern hören, während wir versuchen, die Biere aufzumachen. So, wie rum muss ich den Hobel halten hier?
Kriegst das schon stark. Ich mach das andere einfach mit der Flasche auf und dann... Das.
Ja, hier ist ein Aufmacher.
Ihr hört, bei uns geht's heute richtig ab, als ob hier eine Party ist, Mann. Ding dong, Motherfucker. Oh, das schäumt mir ein bisschen. Eieieiei.
Also, wir haben hier einmal, in meiner linken Hand befindet sich das Oberdorfer Helles. Bayerisches Brauhandwerk, klassische bayerische Fahne im Hintergrund. Und im Zentrum irgendwie ein Kloster oder so. Und dann haben wir in meiner rechten Hand einmal Akobräu Moos, Moser Liesel, auch Helles, die gleiche, also auch eine Bayernfahne im Hintergrund, hier im Zentrum aber kein Kloster, sondern so eine Dame im Dirndl mit so einem Bierkrug in der Hand.
Oh Mann, ist das, also wenn ich es besser wüsste, kommt gleich hier Markus Söder rein.
Ja.
Der hat ja auch immer so geilen bayerischen... So eine FP2-Maske mit,
ja,
mit der Bayern-Fahne. Also super, ich fühle mich auf jeden Fall von dem Flaschendesign schon mal komplett abgeholt. Also man hat das Gefühl, man hat einfach ein Stück Bayern in der Hand. Und ihr müsst uns ja sehen, denn wir sitzen hier vor den Mikes, jeder so 2 kleine 033-Biere in der Hand. Völlig überfordert, was wir jetzt zuerst lesen sollen und worauf wir jetzt eingehen. Aber okay, komm.
Ja. Was trinken wir denn zuerst jetzt? Also, ich meine, wir trinken das schon irgendwie parallel, aber wo stecken wir jetzt erst in unseren Hals rein? Nee, anders. Was stecken wir uns zuerst in den Hals?
Entschuldigung. wir trinken zuerst das Oberdorfer Helles, weil wir Klosterbuben sind.
Alles klar. Chin Chin. Komm, lass mal hier. Prost, ja.
Ja, ne, das schmeckt auch nicht so viel.
Ja, ist ein süffiges Bier. Ich meine, Helles ist ja generell ein sehr, sehr bekömmliches und süffiges Bier. Also selten, ja, irgendwie
steht auch drauf, ne?
Helles Feuerbier, weich und zugleich mild gehopft.
Also wenn du direkt sagen willst, das schmeckt eigentlich jedem. Da kannst du nichts verkehrt machen, wenn du den Kasten kaufst.
Das stimmt. Da habe ich, ich glaube, ich habe die Geschichte schon mal erzählt hier im Podcast, als wir österreichisches Märzen am Start hatten. War das so? Hatten wir mal österreichisches Märzen? Ja. Oder ich habe irgendwie davon erzählt, wo nämlich auch so ein Österreicher gesagt hat, wer in Österreich einen Pilz bestellt, ist ein Deutscher. Weil in Österreich einfach nicht gern Pilz getrunken wird, sondern auch eher Helles.
Ich bin aber schon auf dem ersten Schluck ein echtes Stück Bayern.
Das ist also ist schon hart selbstverliebt, ne?
Kennt man ja sonst überhaupt nicht von den Bayern.
Aber auch wirklich einfach überall diese Bazi-Flagge drauf, ne? Dieses weiß-blau karierte, ne? Das finde ich schon, heißt das blau-weiß kariert? Ich glaube, blau-weiß kariert ist richtig Aussprache. Das ist schon, es ist komisch. Ne? Und auch schön ihr bayerisches Bier, ne? Extra wichtig, ne? Geschützte geografische Angabe. Geografische Angabe achte ich eigentlich sonst nur drauf, wenn ich Parmesan kaufe.
Aber steht denn hier bei Kölsch? Da ist doch auch dieses geschützte geografische Angabe, aber die würden nie im Leben draufschreiben, echtes NRW-Bier.
Nee, das ist richtig.
Oder die machen dann nur...
Nee, die würden ja Kölsches Bier, da geht es halt um die Kölsch-Region. Also ich glaube, das Ding ist, also Bayern ist das einzige Bundesland, was etwas auf das eigene Bundesland hält. Weil ansonsten, also ich habe noch nie von jemandem außerhalb von Bayern gehört, dass er halt so ein Bundeslandpatriot ist irgendwie. Also egal, ob die Leute aus NRW, Rheinland-Pfalz, keine Ahnung woher, aus dem Osten, das sagt doch keiner, ja, Sachsen-Anhalt, voll geil. Das tut ja keiner. Also entweder finden alle Deutschland geil oder halt nicht irgendwie. Aber
kennst du da die Länderslogan? Hier Sachsen-Anhalt, das Land der Frühaufsteher?
Ist das Sachsen-Anhalt? Ich dachte, es wäre Baden-Württemberg. Ich weiß es nicht.
Ich glaube, Sachsen-Anhalt ist eigentlich so völlig absurd, dass das Sachsen-Anhalt das hat der Frühaufsteher. Ja, das glaube ich nur Freistaat Bayern, oder?
Ich habe mal irgendwann diese Slogans in irgendeinem Podcast sind die durchgekaut worden. Und es gibt sogar ein Bundesland, das zwei Slogans hat. Ich weiß aber nicht mehr welches. So habe ich es in Erinnerung. Kann aber sein, dass das Quatsch ist. Auf jeden Fall, wie gesagt, so Bundeslandpatriotismus ist etwas, was man einfach nur aus Bayern kennt. Sonst nirgendwoher.
Ja.
Okay, sollen wir mal das nächste Bier trinken? Das Arco-Bräu Moserliesel.
Moserliesel.
Ja.
Das, dieses Moserliesel hat mich ja direkt angesprochen, weil es mich eigentlich an die Kneipe in Wuppertal erinnert hat.
Das zum Köhlerliesel, ja.
Genau. Da wusste ich mir direkt, okay, da verbinde ich irgendwas mit. Und wenn man irgendwas verbindet, ist immer direkt schön.
Ja, stimmt. Hier auch hier, Chin Chin, ne?
Oh ja, vom Klang stark.
Das schmeckt anders.
Ja.
Das schmeckt deutlich anders.
Schmeckt ein bisschen hopfiger.
Mhm. Da schmeckst du hier den Naturhopfen.
Auf jeden Fall. Den schmecke ich direkt raus. Das ist kein Industriehopfen, das ist Natur.
Das ist aber auch bayerisches Bier, Leute. Ne? Also, ich vergleiche mal gleich die Prozentzahlen. Oh, ist auch hier 0,3% stärker als andere.
Ja, das ist richtig.
Weißt du, boah, ich habe wieder überhaupt keine Ahnung, wie sich das zusammensetzt, ne? Ab wann irgendwas 5,3 ist. Auf welchem Wert das runtergerechnet wird? Ja, aber klar, ist der Alkoholgehalt pro 100 Milliliter?
Ja, ist doch egal. Das ist ja eine Prozentangabe. Also wenn du auf 100 Milliliter 5,3%, das hast du auf 1 Liter auch 5,3%. Oder worauf willst du hinaus?
Ja, stimmt. Ja, das ist richtig.
Was mir gerade eingefallen ist, kennst du diese Angewohnheit von einigen Leuten, die, wenn sie ein Bier aufmachen, immer den hier machen? Mit dem Finger einmal reingehen?
Das ist schon ein bisschen. Ich glaube, das hat mit Corona aufgehört.
Ja, also es kann sein. Ich habe das oft bei Leuten gesehen und habe mich auch irgendwie immer gefragt. Es gibt so ein paar Leute, die das machen. Genau. Und dann hatte ich nämlich, also ich habe ja schon mal hier erzählt im Podcast, dass ich in einer Band spiele. Und ich habe auch früher Als ich in Düsseldorf gewohnt und studiert habe, habe ich da in einer Ska-Band gespielt. Und unser Trompeter, der hat da auch immer, bei jedem Bier, was er aufgemacht hat, wir haben viel Bier bei den Proben konsumiert. Wenn es Flaschenbier gab, es gab oft Dosenbier, aber wenn es Flaschenbier gab, dann hat er auch immer den hier gemacht. Und ich habe den irgendwann mal darauf angesprochen, woran das liegt. Und der hat irgendwie gesagt, dass er das selber aus so Musikerkreisen kennt, weil er auch irgendwie in verschiedenen Orchestern spielt und so. Und der Ton ist halt immer gleich. Wenn du ein Bier aufmachst, ist der Ton ja immer gleich, weil du hast ja den gleichen Luftraum und so. Und das heißt, das ist so eine Art Qualitätskontrolle. Wenn man ein Bier aufmacht und der Ton ist anders, dann weiß man sofort, es ist weniger Bier drin. Und das ist etwas, was du halt, weil du als Musiker, also nicht ich, sondern richtige Musiker, die haben da ein Gehör dafür. Wenn Ton anders ist als gewohnt, dann hören die das ja sofort. Und es gibt unter Musikern auch dieses lustige Spiel, was man ja auch machen kann, ist, man kann ja über eine Flasche drüber pusten und dann kommt ein Ton raus. Kriege ich gerade nicht hin, aber
sowas machen, ne?
Genau, das geht. Und es gibt halt immer so Spiele, die machen, dass sie sagen, okay, wir trinken jetzt mal, wir versuchen genau gleich viel rauszutrinken, sodass der Ton genau gleich ist. Und das kriegt man in der Regel nie hin, bevor man stoßbetrunken ist, weil ja ein Musiker auch hört, ah, okay, da ist ein ganz, ganz kleiner Unterschied, okay, ich trinke mal einen Schluck weg. Und dann trinkt der eine Schluck, dann ist er wieder nicht gleich, dann trinkt der andere einen Schluck und dann geht's immer hin und her, bis das Bier leer ist. Und wenn das Bier leer ist, muss man mit dem neuen anfangen, ist ja klar. Und dann trinkt man einen halben Kasten, ist mega besoffen und man hat es nie geschafft.
Und man natürlich wieder nicht musiziert, ne?
Genau, das sind
nur zum Trinken getroffen, wie das in der richtigen Ska-Band ja eigentlich auch gemacht wird.
Genau, das sind auf jeden Fall lustige Spiele unter Musikern. Ja, wie gesagt, damit er nicht dumm sterbt.
Ne? Heute kann man richtig was lernen, außer Prozentrechnung ja. Jetzt auch ein bisschen. Aber
ja, aber das Bier hier scheint mir eher für den Export angelegt zu sein. Das fällt mir recht oft bei bayerischen Bieren auf.
Meinst du, dass halt wirklich
immer alles hinten drauf steht in allen anderen Ländersprachen, sodass du dich einmal halt mit einem Etikett halt abdeckst und dann verkaufst du das einfach massenhaft nach Italien und so. Und die Italiener denken dann auch, geil, wir trinken richtig gutes bayerisches Bier, aber in Wahrheit ist es eigentlich Quatschzeug, ne? Also gut, ich will jetzt der Firma Arco Breu, ey, was ist das für ein Name, yo? Will ich jetzt auch nicht zu nahe treten, dass die das so handeln, aber...
Ja, also das ist ein solides Bier. Stimmt aber, das war bei diesem Andex-Bier, was wir irgendwie mal... Das hatten wir auf jeden Fall hier im Podcast relativ früh. Da war uns das auch aufgefallen, dass es da in allen Sprachen, wo
gibt es steht. Siehst du, bei Kölsch oder so eher nicht. Das liegt, glaube ich, auch daran, dass einfach bayerisches Bier ist ja weltbekannt. Und das heißt, die pushen das halt überall hin und dann kannst du das so halt auch super gut im Ausland verkaufen.
Es gibt ja so ein paar typische Exportbiere. Becks gehört ja auch dazu, aber ich glaube, Becks hat so ein krasses Exportvolumen, dass die wirklich verschiedene Abfüllungen für Binnen- und Nicht-Binnenmarkt haben. Das heißt, die Flaschen, die du hier kriegst, haben ganz andere Etiketten. Ich glaube, da lohnt es sich halt. Bei so einer kleinen Klitsche lohnt es sich wahrscheinlich nicht, da verschiedene Etiketten zu drucken. So. Das heißt, da musst du mit einer alles irgendwie...
Ich denke bei Export immer an Dortmund und Union. Oder halt an ein gutes Hansa. Was wir auch hier auf jeden Fall immer noch in unser Repertoire aufnehmen müssen.
Wir haben noch kein einziges Exportbier hier gehabt.
Nee, ich glaube nicht.
Ja, wir haben einen Hansa Pilz am Start, aber Export noch nicht. Ja, müssen wir uns auf jeden Fall merken.
Ja, aber ich gebe jetzt wirklich zu, ich bin überfordert, ne? Zwei Bier gleichzeitig, das ist anstrengend. Das ist ja, wir haben letzte Folge auch über Trinkgewohnheiten kurz gesprochen. Mit zwei Bier der Hand fährst du zweigleisig.
Ja.
Das geht nicht. Das ist also, eigentlich müssen wir jetzt eins austrinken, aber das wollen wir euch nicht antun.
Ja. Props an Leute, die auf irgendwelchen Partys ein offenes Bier noch in der Brusttasche haben, während sie in der einen Hand dann noch eins haben. Also das geht, aber wir haben halt beide gerade keine Brusttasche, wo wir das Bier reintun. Da muss man uns generell ziemlich schnell trinken, fällt mir gerade auf, wenn man ein Bier in die Brusttasche tut, weil das wird ja relativ schnell von der Körper werden.
Am Herzen.
Ja, also da musst du wirklich eigentlich zügig trinken, ansonsten ist es ja auch irgendwann dann zimmerwarm.
Aber eigentlich gibt es keine bessere Stelle für ein Bier halt direkt über dem Herzen.
Das ist richtig. Aber da bräuchtest du eigentlich so eine thermo-ausgekleidete Brusttasche, wo du das Bier dann so reintun kannst.
Oder hier, was Kommissare gern haben, so ein Pistolenhalter.
Ja,
stimmt. Den du dann halt so locker über die Schulter trägst und dann halt dein Bier drin hast. Alter, wie genial wäre das denn bitte? Gibt's 100 Pro? Gibt's Pistolenhalter für Bier, oder?
100
Pro. Aber auch, die du so locker halt um die Schulter trägst, also wie halt wirklich immer nur Tatort-Kommissare tragen. Ja, aber einen Film habe ich noch nie im wahren Leben gesehen, dass jemand sowas trägt.
Aber die werden doch unterm Jackett getragen, ne? Also so unterm oder unter einer Weste oder so. Also du siehst die ja auf den ersten Blick nicht, sondern erst, wenn die Leute sich so irgendwie das Jackett oder die Weste ausziehen. Das ist ja eigentlich richtig der geile Move, wenn du irgendwann ankommst, dir so ein Jackett ausziehst und hast du so zwei Bier links und rechts hier hängen. Eigentlich super nice.
Okay, wir werden das rausfinden.
Und falls es das nicht gibt, dann ist es auf jeden Fall ein Investment Case.
Also Leute, ihr wisst, wer es zuerst gesagt hat. Ja. Dieters Dojo. Also wir werden das später googeln, wenn es noch nicht gibt, aber in 2 Wochen bei Amazon zu kaufen gibt. Ihr werdet gesued, Mann.
mir geht gerade noch irgendwas anderes in den Kopf. Sowas ähnliches gab es. Ich weiß nicht, ob es wirklich aus The Office raus war oder das nur der Schauspieler von The Office ist. Also alle, die The Office kennen, es gibt einen korpulenten farbigen, Stanley heißt der ist so ein bisschen faul manchmal. Und es gibt eine Szene, die habe ich vor Augen, aber kann sein, dass die aus irgendeiner anderen Sitcom oder irgendwo anders her ist, wie er irgendwo steht, also relativ unbeteiligt durch die Gegend schaut und dann so eine kleine Umhängetasche aufmacht, die so dreieckig ist, die so mit dem Reißverschluss aufmacht und da einfach ein Stück Pizza rausholt und da reinbeißt und das Stück dann wieder zurücksteckt in diese Brusttasche. Großartige Szene, auf jeden Fall ein denkwürdiges Meme gewesen.
Ist aber auch, erinnert mich jetzt, okay, wir schweifen ein bisschen ab, aber Napoleon Dynamite, wo er die Kroketten in der Hosentasche hatte und dann einfach während des Unterrichts Kroketten aus der Hosentasche gesnackt hat. Ja. Und Leute, ich sag's euch, wir haben es ausprobiert. Ist scheiße. Weil Kroketten sind halt innen weich. Und wenn du halt da ein bisschen drauf drückst, also du hast die ganze, ist glaube ich Kartoffelpüree, ne?
Ja.
Hast die ganze Kacke in der Hose kleben, ne? Macht das nicht, außer ihr macht die Kroketten wirklich richtig schön kross. Mhm. Weil dann kann das nicht passieren. Aber da müsst ihr mal ausprobieren, ne?
Ja gut, ich meine, der Film, der spielt ja in einer amerikanischen Highschool und ich glaube, die Kroketten, die du da kriegst, die sind ja nicht so wunderbar fein außen. so ein bisschen kross, innen schön zart, sondern wahrscheinlich so richtig schön durchfrittierte Stücke Fett einfach. Aber das ist doch, glaube ich, auch da so, dass er dann anfängt, im Unterricht die zu snacken und dann so ein anderer Typ sagt, ey, gib mal was. Und er sagt, nein, das sind meine. Und dann tritt er dem so von der Seite gegen die Kroketten an. Großartiger Film.
Also auf jeden Fall, packt ihn auf eure Watchlist.
Ja.
Wer die das Dojo gut findet, findet auch Napoleon's Dynamite gut, weil humormäßig sind wir, glaube ich, schon ganz nah beieinander.
Ich würde den Humor hier nicht so hoch hängen. Also das ist auf jeden Fall ein Juwel, finde ich, dieser Film. Wobei ich den mal mit einer, zusammen mit einer Freundin geguckt habe und den wirklich mega angepriesen habe. Und dann haben wir den Film zusammen geguckt und sie sagte nachher, ja gut. Ich fand den langweilig, den Film.
Ja, sag ich ja, es passt gut zu dem Podcast hier. Ja. Hohe Erwartungen und tiefer Fall.
Und ich habe den Film sehr, sehr oft gesehen und erst beim gefühlt 10. Mal gucken habe ich gesehen, dass nach dem Abspann noch was kommt. Und das hat mich so geflasht in dem Moment. Ich war völlig aus dem Häuschen. Ich war völlig, mir sind die Augen aus dem Kopf gefallen.
Ich muss ihn mir jetzt auf jeden Fall nochmal angucken.
Tu das.
Ich habe letztens zu dem Film mit so einem Funfact gehört, dass der Schauspieler irgendwie nur 1.000 Dollar also Gage bekommen hat.
Okay, krass.
Dass der halt einfach damit abgespeist worden ist. Ich glaube, er hat sonst auch gar nichts mehr gemacht.
Ja gut, also ich habe dieses das Gesicht von dem irgendwie hier und da mal gesehen, aber eher so mal in irgendeiner Sitcom mal in einer Folge aufgetreten oder so. Aber ich glaube, 1.000 Dollar, also ich glaube, das ist relativ wenig. Es gibt da auch so eine gewisse...
Also Mindestlohn?
Ich meine schon. Ich meine, das gehört zu haben als... für welchen Film waren das? Ich glaube, The Wolf of Wall Street, da hat ja Jonah Hill mitgespielt.
Ja.
Und der hat da wirklich nur den absoluten Mindestwert bekommen, der bei, ich meine irgendwie, dass er so bei 20, 25.000 Dollar Warum? Lag. Er hat sich, also viele hätten sich damit wohl nicht zufrieden gegeben, habe ich dann irgendwie in diesem Interview gelesen, aber er sagte, er wollte unbedingt mit Martin Scorsese zusammenarbeiten und deswegen hat er sich damit abgefunden, nur 25.000 Dollar zu kriegen. Und gut, nun ist Napoleon Dynamite nochmal 10 Jahre älter oder so als The Wolf of Wall Street, deswegen keine Ahnung, ob es da was getan hat, keine Ahnung, ob es irgendwie eine Gewerkschaft gibt in Hollywood, die das irgendwie durchsetzt, kein Plan. Mal wieder sehr gefährliches Halbwissen hier bei Dieters Dojo, eurem Filmpodcast Numero Uno.
Ganz genau, wir haben alles außer Ahnung, ne? Ja. Außer bei komischen Filmen, da sind wir ganz vorne mit dabei.
Das ist richtig. Apropos komische Filme. Nee, die Überleitung passt überhaupt nicht. Apropos komisch. passt vielleicht, trifft's besser. Wir hatten ja, es verfolgt uns jetzt schon seit letztem Herbst. Wir hatten irgendwann mal über Tauben hergezogen, dann gab's irgendwann die Wahl zum Vogel des Jahres 2021. Also ich habe hier große Lobbyarbeit für die Stadttaube gemacht, die ja sehr lange auf Platz 1 war. Klausi war immer ein entschiedener Gegner der Stadttaube und ja, ich spiele den Ball wieder zu dir, Klaus. Das ist, glaube ich, die Folge, so oft habe ich noch nie den Ball zu dir gespielt.
Ich bin völlig perplex, dass ich so viel reden muss. Ich habe meine Worte gleich aufgebraucht.
Am 18. März ist die Abstimmung geendet und...
Du weißt sogar das Datum, Mann. Wie tief hast du dich da bitte reingegraben, diese Guru mit dem Vogel des Jahres?
Ja, also ich habe auf jeden Fall...
Du bist schon ein richtiger Fan von Nabu geworden, stark.
Startseite gewesen. Was ich wirklich versäumt habe, das ärgert mich zutiefst. Wir wollten eigentlich vor 2-3 Wochen eine Folge aufnehmen. Das hat dann terminlich nicht gepasst. Und da wollte ich eigentlich den Birdomaten pitchen. Es gab, wie man das auch von Wahlomaten kennt, ein Birdomat für die Wahl, wo man gucken konnte, was man so für ein Vogeltyp ist. Egal, Klaus, wer hat gewonnen? Jetzt, ich hab die Spannung okay, wie Hitchcock also aufgebaut. Klaus, erlöse uns.
Natürlich.
Aber ich fange natürlich nicht mit Platz 1 an.
Natürlich nicht.
Also, auf Platz 3, aufs Treppchen geschafft, ne? Mit 12,6% von 100 habe ich jetzt gelernt.
Mhm.
Und 43.227 Stimmen
ist der Kiebitz.
Kiebitz. Kennen Leute, die regelmäßig bei Skatrunden unterwegs sind?
Echt?
Nee, es gibt Kiebitzen. Also
so,
das ist
so
ein,
rüber.
Genau, rüber ja, genau. Da.
Ah, ich kenne nur die Kiebitze. Sind das nicht so kleine Kids?
Und kleine Vögel offensichtlich, keine Ahnung. Ich kenne nur das Wort Kiebitzen aus dem Skat-Jargon.
Naja, geschenkt. Auf jeden Fall, auf Platz 2, 15,3%.
Die Rauchschwalbe.
Die Rauchschwalbe.
Jetzt, ich sitze ja
auch. Weißt auch, also, ja.
Rauchschwalbe halt, ne? Ist halt eine Schwalbe, die raucht, okay.
Ja, da gibt's auch eine Nichtraucherschwalbe. Wo ist die abgeblieben? Hat es die vielleicht auf Platz 1 geschafft?
Nee, leider nicht. Auf Platz 1.
Ich hab's. Hört euch die Folge, wo wir da zum zweiten Mal drüber geredet haben, an. Ich hab euch gesagt, dass das ein geiler Vogel ist. Weil er einfach auch ein geiles Outfit immer trägt. Es ist nämlich das fucking Rotkehlchen. Rotkehlchen, Leute, Mann. Und gebt bei Google Rotkehlchen ein. So ein geiles Tier, wenn er sich aufplustert, Mann. Der sieht so richtig gefährlich aus. Der kann grimmig gucken. Der ist super klein.
Mhm.
Und er hat mit stabilen 17,4% gewonnen, hat 59.000 Stimmen gekriegt. Das muss er erstmal schaffen.
Ja.
Insgesamt haben 455.000 Leute abgestimmt. Nabu hat extra Dieters Dojo eine E-Mail geschrieben und gesagt, danke Leute, dass ihr Werbung gemacht habt. Ohne euch wären wir nur knapp dreistellig geworden. Der erste Platz wäre wieder 50 Stimmen entschieden worden.
Ja.
Wir haben gesagt, nicht dafür, Leute. Ja. Wir tun aber gerne was für die Natur.
Absolut. Und meinst du denn, dass diese Abstimmung oder generell auch, dass das in der Vogelwelt so ein richtiges Happening war, so? Also, dass sich die ganzen Vögel so in den ganzen Kneipen versammelt haben und dann so den Stream auch geschaut haben und ich habe so vor Augen, wie wieder die ganzen Vögel sitzen mit diesen großen Schaumstoffhandschuhen, die man so aus dem Baseballstadion kennt, dass die da irgendwie alle sitzen und gucken und so. Und wenn jetzt so ein Rotkehlchen so eine Stadttaube zum Beispiel sieht, ja, Stadttaube war ja großer Favorit, hat es noch nicht mal in die Top 3 geschafft.
Platz 5,
so, wenn so ein Rotkehlchen so eine Taube sieht, machen da so ein Rotkehlchen eigentlich auch so gehen die Tauben. Die Tauben, die gehen so. Also, dissen die sich auch gegenseitig so?
Also, ich bin am 18. war's. Ich bin am 19. morgens wach geworden und es war super laut. Die Vögel haben richtig draußen Rabatz gemacht und jetzt weiß ich warum.
Ja.
Weil ich einfach, okay, doch, die reden darüber und ich glaube, das ist schon ein ganz großes Thema. Aber ich glaube, es hat noch nicht jeder einen Rundfunkempfänger zu Hause, um die Vogelschau zu gucken, also.
Ja, und also generell, ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass die, also es wird dann ja, wie gesagt, in der Vogelwelt auch irgendwie so eine Art Vogel-AfD geben und die werden es mit Sicherheit richtig abgefeiert haben, dass mit dem Rotkehlchen auch ein heimischer Vogel den Pokal geholt hat, weil, ne, nachdem, das werden so Vögel mit Sicherheit sagen, dass irgendwelche Gastvögel hier schon Frauen und Jobs geklaut hat, dann jetzt wenigstens aber dieser Pokal, ja, daheim geblieben ist.
Quasi. In der Tat, ich will da jetzt nicht reingrätschen, aber ich glaube, es sind nur heimische Vögel zur Wahl gestellt.
Nein, ich bin mir ziemlich sicher, also, dass es auch Gastvogel
ist. Okay, warum? Der Haussperling. Safe ein Gastvogel, oder? Oder komm, ich gebe dir noch einen, den Goldregenpfeifer. Blaumeise. Oder der Eisvogel. Oder die Amsel. Ich finde, also, wenn es deutsche Heinz oder den Vögeln gibt, dann ist das doch bitte der Goldregenpfeifer oder die Feldlerche.
Es sind 100 pro auch Gastvögel unter den Top 10 gewesen. Ich bin mir ziemlich sicher.
Leute, seid gespannt, was Baumi jetzt gleich raussuchen wird, weil ich habe die Top 10 offen.
Das
und Amsel, Leute, 17.000 Stimmen nur. Amsel hat sogar ein Bier. Amstel, was los, Mann? Ich verstehe euch nicht. Oder der Eisvogel, Mann, ist auch ein...
Also wenn ich hier Gastvögel google, dann kommt hier der Sperling als erstes, dann der Fink, die Meise.
Ja, bitte, wo kommt denn die Meise her?
Nee, das ist ein deutscher Vogel, die Meise. Sag ich dir jetzt.
Hast du doch eine Meise. Das ist eine deutsche Redensart.
Ja, okay, natürlich. Also
wann ist der denn gekommen, Mann? Im 17. Jahrhundert?
Gastvögel sind ja Vögel, die nicht das ganze Jahr hier sind, sondern halt, wenn es irgendwie kalt wird, irgendwo anders hinziehen. Es gibt Vögel, die sind das ganze Jahr hier und es gibt Vögel, die sind nicht das ganze Jahr hier und das sind sogenannte Gastvögel.
Ich glaube, das haben wir in Folge 18. War es Folge 18, unsere große Tierfolge?
Kann durchaus sein.
Haben wir das ja besprochen. Also Leute, die Folgen von hinten nach vorne hören oder von vorne nach hinten, hört auf jeden Fall in Folge 18 rein. Eine der wenigen Dieters Dojo-Folgen, die auf jeden Fall zeitlos ist und die man immer wieder pumpen kann.
Kann aber auch durchaus sein, dass wir das in der verlorenen X-Miss-Folge, die wir aufnehmen wollten, besprochen haben.
Oh, jetzt reißt du ja wieder ganz, ganz weite Wunden auf. Ja. Ne? Aber gut, das ist halt so eine Folge, die, falls irgendwann der große Dieters Dojo-Durchbruch eines 3RD kommen sollte, dann wird diese Christus-Folge auf jeden Fall ausgepackt.
Ja, das ist dann so, das sind dann so Bootleg-Folgen, die dann so irgendwo auf verschiedenen Torrents dann irgendwie angeboten werden und so.
Das verlorene Album.
Ja, genau. Sehr gespannt. Ja, also ich freue mich für das Rotkehlchen, muss ich an dieser Stelle sagen. Und ich glaube auch, dass vor allem in der Vogelwelt können die das ja jetzt auch richtig feiern, ne? Die haben ja kein Corona. Also ich glaube nicht. Ich meine, ich habe jetzt noch keine Taube gesehen, die irgendwie Abstand hält oder eine FFP2-Maske trägt oder in die Armbeuge niest oder so. Also ich glaube, entweder scheißen Vögel drauf oder die haben einfach kein Corona. Ich glaube Letzteres. Das heißt, die können jetzt richtig gediegen das feiern. Und da freue ich mich einfach für die ganze Vogel-Community.
Ja, aber ich glaube, Tauben, die niesen schon in die Armbeuge. Hast du schon mal Tauben irgendwie pennen gesehen oder so? Die haben immer so den Kopf in der Armbeuge drin. Also ich glaube, Tauben sind sehr reinliche Vögel, Baum. Ich muss das jetzt hier sagen. Wir haben viele böse Briefe bekommen damals. Und Baum und ich, Baum ist Freund der Stadttaube und ich bin auch ein Freund der Stadttaube.
Auf jeden Fall. Mich würde es zwar noch mehr freuen, wenn Stadttauben nicht andauernd bei mir irgendwie auf der Fensterbank außen sitzen würden und ich die ganze Zeit dieses Gurren hören würde. Dann wäre ich noch ein größerer Freund der Stadttauben, aber auch so.
Du kannst ja doch so lange Nägel kaufen, die du dann auf die Fensterbank machst, damit die ja nicht mehr sitzen können. Das machen die am Bahnhof auch, das ist völlig egal.
Ja, blöd ist nur, wenn es nochmal Sommer ist und ich dann irgendwie mich dann abends so aus dem Fenster rauslehnen will, okay. um halt irgendwie die Leute zu beobachten und die Autos zu beobachten auf der Straße, dann hole ich mir direkt blutige Unterarme. Weil ich vergesse das natürlich direkt wieder. Ja,
gut. Okay.
Ja, die Stadttaube. Ein schönes Tier. Ich weiß gar nicht, wir haben ja heute, das ist so ein bisschen sehr aus der Hüfte geschossene Folge hier, ne? Wir haben das erste Mal, glaube ich, uns keine Liste gemacht von Dingen, die wir besprechen wollen. Also wir freestylen das hier alles komplett. Wir hatten noch ein Thema, über das wir sprechen wollten, und da habe ich jetzt keine passende Überleitung, deswegen fange ich jetzt einfach an zu reden. Wir graben heute wieder eine Rubrik aus, die wir uns ausgedacht haben, und zwar die allseits beliebte Pro- und Contra-Rubrik. Die Rubrik, in der es nicht darum geht, einen Konsens zu finden, sondern einfach zu einem Thema alle möglichen Pros und Contras zu diskutieren, damit ihr da draußen auf der nächsten digitalen Dinner-Party mitreden könnt. Und das Thema, was wir uns heute rausgesucht haben, ist auch mal wieder ein sehr zeitloses Thema. Und zwar wollen wir heute Pros und Kontras des bedingungslosen Einkommens diskutieren.
Genau,
bedingungsloses Grundeinkommen.
Richtig. Genau, bedingungsloses Grundeinkommen. Schon länger gibt es da Bemühungen. Man hört auch irgendwie immer wieder, hier Land XY möchte als erstes weltweit das bedingungslose Grundeinkommen einführen. Es gab Pilotprojekte, aber so richtig hat es, glaube ich, noch kein Land weltweit irgendwie auf die Kette bekommen. Also wenn dann wird es eins der skandinavischen Länder wahrscheinlich als erstes sein, weil da ist das soziale System generell ziemlich gut. Da kriegt man auch als Student generell, also man kriegt ja hier als Student zum Beispiel BAföG. Das kriegt man ja aber nur, wenn das Gehalt der Eltern nicht irgendwie zu hoch ist oder so. Und in Dänemark, glaube ich, zum Beispiel, kriegst du immer automatisch als Student irgendwie ein Satz X, quasi so wie hier das BAföG. Nur das ist in gewisser Weise bedingungslos. Ich glaube nicht, wenn du irgendwie ewig lang studierst, dann nicht. Aber erstmal kriegt man als Student Cash. Aber wie gesagt, so richtig bedingungslos hat es noch kein Land geschafft. Klaus, was geht dir durch den Kopf als erstes, wenn du dieses Schlagwort hörst?
Bedingungslos. Dass das kommunistischer Quatsch ist.
Okay.
Ich habe gedacht, hab die Debatte funktioniert so, dass ich jetzt einfach irgendwas Knallhartes reinrufe und das so stehen lasse und das auch nicht weiter ausführe, damit ich das direkt ganz weit in eine Ecke gedrängt habe und du da gar nicht mehr rauskommst. So funktioniert doch heutzutage Politik.
Ich muss dann denken, ich bin vor irgendwie 2-3 Tagen von einem Menschen von Plan angesprochen worden. Irgendwo vorm Wuppertaler Hauptbahnhof, und das war richtig sneaky. Diese Frau hat mich angesprochen, meinte, ey, sorry, kommst du von hier? Und ich meinte, ja, so halb. Und ich dachte erstmal, die Dame möchte wissen, wo, keine Ahnung, der nächste, keine Ahnung, Netto ist oder so. Und als ich dann gesagt habe, ja, vielleicht und stehen geblieben bin, ja, so, also. Und hat dann angefangen zu reden. Ich bin so sneaky, einfach sneaky. Und dann habe ich gesagt, kein Interesse. Und dann sagte sie, ja, wieso? Und da ich mir so, muss ich mich auch noch erklären. Ich dachte genau, wenn ich sage, kein Interesse, wird sie sagen, okay, alles klar, schönen Tag. Aber sie hat noch gefragt, wieso? Und genau so frage ich jetzt, Klaus, wieso ist das kommunistische Scheißdreck?
Ja, aber guck mal, meine Taktik ist ja eigentlich komplett aufgegangen. Ich habe einfach irgendwas jetzt in den Raum geworfen.
Ja.
Und du hast jetzt erst mal was anderes wieder erzählt. Wir sind schon direkt von dem eigentlichen Thema abgerutscht zu irgendwelchen Leuten, die am Bahnhof gefragt. Darauf hätte ich jetzt eingehen können. Und wir hätten nie wieder über das bedingungslose Grundeinkommen gesprochen. Die Folge wäre beendet und die Diskussion hätte Klaus fucking gewonnen.
Aber es geht ja hier nicht darum, Diskussionen
ja,
zu gewinnen.
Ja, ich weiß, aber ich wollte den Zuhörern auch einfach mal was an die Hand geben, wie man auf der nächsten Dinnerparty einfach der Arsch ist und mit dem keiner mehr sprechen möchte.
Ja,
ja, okay, bedingungsloses Grundeinkommen finde ich ist eigentlich eine ganz geile Idee. Weil jeder, ich glaube, es gibt ja dieses Pilotprojekt grundeinkommen.de oder irgendwie so heißt das, meingrundeinkommen.de, glaube ich. Da bin ich, mache ich auch immer mit, aber glaube ich eher, weil ich so gern spiele und man da was gewinnen kann.
Ja.
Da kann man nämlich, werden immer Grundeinkommen verlost, ein Jahr auf Probe, 1000 Euro jeden Monat und man kann seine Erfahrungsberichte reinschreiben, was man damit macht. Und aber um jetzt auch mal was wirklich Positives zu sagen, ich glaube, das würde viele kreative Menschen fördern,
ja,
weil sie sich keine Sorgen mehr machen müssten, dass sie über die Runden kommen. Es müsste also keiner Jobs annehmen,
ja,
auf die er keinen Bock hat.
Ja.
Und man geht ja dann in gewisser Weise davon aus, dass Leute dann auch irgendwann Bock haben, irgendwas zu machen. Natürlich, es gibt immer einen kleinen Teil, der die 1000 Euro, sagen wir zum Beispiel, nehmen würde und sein Leben lang nichts mehr macht.
Ja.
Klar, den hast du immer, aber du hast auch einen Teil, der dadurch sehr viel kreativer oder aktiver wird als vorher, weil er sich in den Sachen ausleben kann, die er möchte. Er kann dann etwas forschen, er kann Musiktexte schreiben, also es geht ja jetzt nicht nur in die künstlerische Richtung, man kann sich in allen beruflichen Dingen, kann man sich theoretisch besser ausleben, wenn man eine Grundsicherung hat und nicht dann denken muss, okay, ich muss diesen Job jetzt machen, damit ich meine Miete bezahlen kann und genug zu essen habe.
Ja. Das ist absolut richtig. Das ist natürlich aber auch schon ein sehr spezifisches, ich sehe das jetzt mal als Pro.
Ja.
Ein recht spezifisches Pro. Ich finde, um mal so diese obvious Dinger, gut, du hast gesagt, keiner muss sich irgendwie um diese Grundsicherung Sorgen machen. Ich finde, das würde aber auch sehr viel Bürokratie erleichtern, weil ich meine, es gibt halt, wie gesagt, du sagst ja auch, es gibt immer noch Leute oder es würde dann Leute geben, die einfach nur rumhängen, den ganzen Tag Zigaretten stopfen und nur irgendwie Trash-TV gucken, aber die gibt's ja jetzt auch schon.
Die gibt's immer.
Und generell würdest du aber halt so ein bisschen, wenn du jedem einfach pauschal ohne irgendwie Großantrag sonst irgendwie das Geld überweisen würdest, hättest du halt nicht die einen, die Krankengeld, die Wohngeld, die BAföG, die sonst irgendwas. Du hättest alles quasi, du hättest mit dieser Grundsicherung alles abgefrühstückt, müsstest nicht Fall für Fall prüfen, ist der jetzt berechtigt, die und die Gelder zu bekommen, sondern du könntest einfach pauschal, ein Mensch wird geboren, so, und dann kriegt er erstmal anteilig, also ich glaube, die Idee, es gibt ja verschiedene Projekte so oder verschiedene Ideen, wie du das oder wie man das realisieren möchte. Und ja, so ein bisschen, wie es halt jetzt das Kindergeld ist quasi, das wäre dann auch ein bedingungsloses Grundeinkommen für ein Kind. Das heißt, ein Kind wird geboren, ja, und dann kriegen die Eltern für dieses Kind erstmal bedingungslos Geld. Das wäre dann noch nicht der Vollbetrag, aber wie gesagt, das wird einfach Geld überwiesen, und wenn dieser Mensch dann 18 Jahre alt wird, dann kriegt dieser Mensch das selber auf sein eigenes Konto überwiesen und niemand muss irgendwie am Amt oder beim Amt Schlange stehen oder sowas. Und ich finde, das ist ein super großes Plus, was vielleicht obvious ist, vielleicht ja, sehen das Leute manchmal aber auch nicht.
Wäre das eigentlich, du hast eigentlich schon das größte bedingungslose Grundeinkommen Plus genannt, einfach diesen ganzen Bürokratie Mist, der halt mit Hartz IV und so zusammenhängt, einfach abzuschaffen, weil das kostet ja auch einfach effektiv einfach Geld.
Ja.
Ich habe mich gerade gefragt, ob bedingungslos halt wirklich komplett bedingungslos ist. Also wenn jetzt einer Millionär ist, würde er es auch bekommen? Ja. Oder ist es dann da wieder gedeckelt? Aber theoretisch bezahlt ja auch der Millionär durch seine Steuern das Grundeinkommen. Ja, das muss man natürlich auch sehen.
Ja, im Prinzip. Also ich glaube, es wäre... Das ist halt die Frage, ob bei diesen paar Millionären, die es halt gibt, das sind halt schon ein paar Tausend, aber wie gesagt, bei diesen paar Millionären, wenn du da prüfen müsstest, haben die jetzt ein zu hohes Einkommen dafür, dass sich das vielleicht fast die Waage halten würde, dass die Manpower, die du da reinsteckst, quasi genauso viel kostet, wie den Leuten einfach pauschal 1.000 Euro zu überweisen.
Ich wäre als Millionär aber auch ein bisschen pisst, wenn ich die 1.000 Euro nicht bekomme, um da mein Lambo zu tanken.
Wollte ich gerade sagen, weil es heißt ja bedingungsloses Grundeinkommen. Und dann, ich hatte mir zum Beispiel auch überlegt, ob es eine Möglichkeit wäre, so eine Art, ja, wie eine Strafe quasi zu verhängen, nach dem Motto, du statt Gefängnis, so du kriegst jetzt ein Jahr kein Grundeinkommen. Ui. Aber das ist auch kacke, weil es wäre ja, weil es ist ja bedingungslos, eigentlich völlig egal.
Genau, bedingungslos ist bedingungslos.
Bedingungslos, genau. Vielleicht, wenn du irgendwie im Knast sitzt, dann kriegt halt der Knast dein Einkommen.
Und du wartest für dich auf.
Aber ich meine, der Knast hat ja auch laufende Kosten. Er muss sich durchfüttern, er muss irgendwie Krankenversicherung bezahlen und so ein Kram. Ist halt, weil, ja, wobei es wäre eigentlich auch keine schlechte Idee, dann, wenn der Knast automatisch von dem Geld, was er halt bekommt, oder generell für dich einfach dann das Geld sparen würde. Und wenn du dann aus dem Knast wieder rauskommst, hättest du ein Startkapital, um wieder Fuß zu fassen in der Gesellschaft.
Es gibt da eigentlich ein Gegenargument, was wir ja beide auch kennen, ist ja einfach Geld, ne? Also es kostet ja einfach fucking viel Geld.
Das ist irgendwie richtig. Ich stecke aber gar nicht so tief wie du, glaube ich, in dieser ganzen Wirtschaftsgeschichte. Ich weiß gar nicht, hat das mir jemand ausgerechnet, wie viel das kosten würde?
Ja, aber...
Die Frage ist halt...
Ich bin typisch unvorbereitet hier. Ja. Ich kenne die Zahlen jetzt nicht genau. Und das wäre, wenn man... Ich glaube, die Rechnungen haben sogar ergeben, dass es gar nicht so viel mehr Geld ist, als sowieso verschleudert wird. Also dass es schon in gewisser Weise Sinn machen würde. Aber natürlich ist es ist super teuer. Und du brauchst auf der anderen Seite, brauchst du natürlich auch genug Leute, die dieses Geld halt erwirtschaften. Weil der Staat hat ja selber theoretisch kein Geld. Natürlich kann er Geld einfach drucken, wenn er Geld drucken möchte.
Das ist ja auch blöd, ja.
Aber es funktioniert halt nicht auf Dauer.
Ja.
Und Geld wird ja vom Staat ja theoretisch durch Steuern erwirtschaftet.
Die Frage ist halt, wenn du viele Leute, die auf bedingungsloses Grundeinkommen angewiesen sind, die horten das Geld ja nicht. Das heißt, die
bringen es direkt in den Wirtschaftskreislauf.
Das ist halt. Die Frage ist, wäre das Geld wirklich weg, wenn es quasi an die Leute überwiesen wird, oder treibst du damit eh nur den Fiskus an und hast im Endeffekt eigentlich gar keinen Nachteil, weil, wie gesagt, das Geld, was du auszahlst, kriegst du über Steuern ja mehr oder weniger, ja, nicht über Steuern, also nicht durch Leute, aber durch Umsatzsteuer der Kaufmannsläden und so ein Kram, willst du die wieder reinkriegen?
Ja, natürlich, also jetzt überlege halt weiter, es geht ja nicht alles Geld, geht ja dann auch die instant an den Staat zurück, ob am wer im Endeffekt davon dann wieder profitiert, ob die Reichen dann auch wieder nur reicher werden. Und ja, aber eigentlich ist das, ich denke, als Grundsicherung finde ich dieses Prinzip eigentlich ganz geil.
Ja, also ich finde das auch geil, keine Frage. Erstmal rein sachlich. Wie gesagt, ich kenne keine Rechnungen, ich kenne keine Statistiken. Ich weiß nicht, was das mit unserem Wirtschaftssystem machen würde. Aber jetzt einfach erstmal nur generell, dass du als Staat deinen EinwohnerInnen sagst, hey, du musst dich darum nicht kümmern. Wir sorgen für dich, dass du einfach eine, ja, so ein bisschen einen Grundsatz an Geld hast, um zu leben. Und ich meine, wenn du halt jemandem 1.000 Euro überweist, mit 1.000 Euro wird halt keiner reich. Also damit kannst du eine Miete bezahlen, damit kannst du ein bisschen Essen kaufen. Und ja, dann war es das auch schon. Was mir aber auch aufgefallen ist, sollte man das bedingungslose Grundeinkommen an den Mietpreisspiegel quasi anpassen, weil 1.000 Euro irgendwo, keine Ahnung wo, in so einer, weiß nicht, in Wuppertal zum Beispiel,
sind da kannst deutlich da, mehr wert als 1.000 Euro in München.
Ja, oder in Köln oder so.
In Köln.
Ja.
Ja, klar, gut. Da bin ich leider überhaupt nicht im Thema, aber es gibt halt echt, ob der Mietpreisdeck, da gibt es jetzt die Mietpreisbremse.
Ja.
Aber das hat jetzt in Berlin ja das auch nicht so richtig funktioniert, weil so halt einfach die Mieten nicht mehr gestiegen sind, aber die Objektwerte und so wurden einfach alle höher und im Endeffekt gewinnen halt trotzdem immer nur die eine Seite.
Ja, nee, aber ich meine quasi, dass du das Einkommen so quasi anpassen würdest, am Motto, wenn jemand einen Wohnsitz, und zwar einen alleinigen Wohnsitz, irgendwo in Köln hat, sollte er dann 200-300 Euro mehr von diesem bedingungslosen Grundeinkommen bekommen, weil er einfach ja sehr viel mehr Miete zahlen muss als jemand, der beispielsweise in Wuppertal wohnt.
Aber wir gehen ja jetzt schon davon aus, dass die Leute, die im Endeffekt das bedingungslose Grundeinkommen wirklich brauchen, um ihre Miete zu bezahlen,
ja,
die werden auch in Köln nicht in der Gegend wohnen, wo die Miete so
hoch ist. Das ist an sich richtig, das stimmt.
Und wenn, dann sollen sie in Wuppertal. Also das, ja, wenn, ich glaube, sobald du anfängst, da Unterschiede zu machen.
Das ist absolut richtig. Das wäre Quatsch, da Unterschiede zu machen. Ja.
Wird schwierig, weil dann ziehen Leute plötzlich in Städte und wohnen da irgendwie für ein Apfel und ein Ei, weil sie da mehr Grundeinkommen bekommen. Und dann bist du eigentlich wieder in diesem Klein-Klein,
ja,
und Bürokratiemist, den wir eigentlich verhindern wollen.
Das ist absolut richtig, ja. Ja, und auch ein anderer Gedanke, der mir kam. Es gibt ja auch, wie gesagt, wenn du ja zum Beispiel Hartz IV beziehst oder sowas, dann kriegst du ja nicht Geld überwiesen und dann überweist du Miete, sondern du kriegst ja eine Wohnung gestellt vom Amt quasi und du kriegst ja Geld für die Miete gar nicht überwiesen, oder? Oder hab ich das irgendwie falsch?
Das läuft direkt übers Amt.
Wollte ich gerade sagen, das läuft direkt, ja, übers Amt. Es gibt ja auf jeden Fall so Fabriken, wo Menschen mit Behinderung arbeiten und die verdienen da irgendwie Geld, aber das ist ja...
Ja, Hungerlohn.
Das ist ein Hungerlohn, so. Aber die kriegen ja trotzdem, rein theoretisch, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, kriegen die ja auch Geld für betreutes Wohnen, sonst irgendwas. Aber das ist ja so irgendwie etwas, das ist da halt auch wieder so eine Sache. Du guckst den Einzelfall an, welche Behinderung hat eine Person, wie viel Geld fließt da rein, wie viel Geld fließt da rein, wie viel Geld wird nachher der Person überwiesen, ist auch wieder sehr viel Bürokratie. Und wenn du da einfach generell alle kriegen das Gleiche und die Leute kriegen wirklich das Geld selber und wenn sie dann nicht die Möglichkeit haben, weil der Behinderungsgrad zu hoch ist, dann gibt es ja auch gewisse Ansprechpartner und die verwalten das Geld dann einfach. Und dann hast du aber wieder die Bürokratie ausgelagert. Also ich glaube, dieser Bürokratieaufwand, das ist ein unfassbar großes Plus.
Glaube ich auch. Okay, aber wir haben heute leider nicht ganz so viel Zeit und deswegen, ohne jetzt die Diskussion hier im Keim ersticken zu wollen,
ja,
und ihn zu beenden, Baum, was würdest du mit den 1.000 Euro machen?
Uff. Ja, also ich habe eine gute Frage. Warum haben wir uns diese Frage nicht vorher gestellt? Ich bin
unvorbereitet. Also ich kenne ja ein Wort.
Okay.
Wir kaufen, Leute. Was ist eigentlich euer Problem, Baum?
Das ist, wir sitzen hier, trinken Bier, das einfach nur sagen müssen, ich würde davon 1000 Euro, wie viel Gästen Bier sind, das sind ein paar, die würde ich kaufen und dann kannst du die immer noch verteilen ans Volk. Also.
Okay, das ist auf jeden Fall eine extrem gute Antwort. Ich würde natürlich in GameStop-Aktien investieren, ist ja klar.
Das ist der Weg.
Alrighty. Ja, ich hoffe, ihr konntet ein paar Pros und Kontras mitnehmen. Ich würde auf jeden Fall, also mit dem Geld nicht direkt was machen, aber ich würde auf jeden Fall mich an meinen Kacheltisch setzen und ein paar Zigaretten stopfen, weil da habe ich überhaupt, ich muss halt jetzt den ganzen Tag arbeiten gehen, um mir einen Kacheltisch kaufen zu können. So, wenn ich einfach so einen Kacheltisch haben könnte, das wäre auf jeden Fall a dream come true. Also ich würde GameStop-Aktien kaufen, ich würde mir mal eine
keine Anlageempfehlung.
Genau, ich würde mir auf jeden Fall eine richtig gute neue Stopfgerät, so ein Stopfgerät kaufen, weil das alte, was ich habe, das habe ich auch vererbt bekommen, weil es geht schon lange bei uns durch die Familie.
Leute, wunderbar, bauen wir hier weiter fließend Tischbesitzer weiter runterredet. Wir freuen uns, dass ihr euch immer zuhört. Schreibt uns E-Mails, liked uns bei Instagram. Ich glaube, 53 Likes auf unserer Instagram-Page. Jo, Mann, wir gehen langsam durch die Decke. Absolut. Aber es ist noch ein weiter Weg bis zur 100. Bitte.
Ja. Drückt einfach auf Gefällt mir. Alles auf den Tisch
gelegt. Drückt einfach auf Gefällt mir und los geht's.
Ja.
Die Folge, ich sag's einfach mal. Die Folge hat mir heute riesig Spaß gemacht. Vielleicht, wenn wir einfach nichts vorbereitet haben und einfach abgehangen haben, ein bisschen gequatscht. Ich fand es super. Ich hoffe, dass ihr genauso viel Spaß hattet wie wir heute.
Ich hatte auf jeden Fall auch sehr viel Spaß. Ich hoffe nur, dass es nicht zu konfus nach außen wirkte. Das ist ja immer so ein bisschen...
ich dachte, das wäre unser Markenzeichen.
Ja, aber das ist halt die Frage, ob es besonders konfus so war heute. Vielleicht ist es ja auch gut, vielleicht war es schlecht. Wir werden sehen. Wie gesagt, schreibt uns gerne, wenn ihr Anmerkungen habt, auch zu der heutigen Folge, was gut, was schlecht, ob's gut, ob's schlecht war, falls ihr neue kreative Beleidigungen für uns habt. Viele haben wir jetzt schon gehört und gelesen, aber falls ihr was Neues am Start habt, schreibt uns gerne an dieters.dojo@gmail.com. Und ja, ich würde sagen, peace out.
Wir sind draußen.